Wunderschönen guten Nachmittag allerseits. Es ist auch eine Riesenfreude, auch für mich hier zu sein, auch an diesem Tag vom Jubiläum für 10 Jahre vom Biblischen Glaubenszentrum, aber auch zur Einweihung dieser neuen Räume, die wir hier dem Herrn wirklich einfach hingeben für sein Werk. Ja, es ist, man weiß natürlich auch nicht, was sagen, natürlich 10 Jahre, wo wir wirklich auch Freunde des Lebens, Freunde auch im Dienst auch geworden sind und sind. Und wir sind so, so dankbar, dass wir euch auch so ein Stück weit begleiten können. Und wir glauben auch inspirieren und helfen und so wie auch ihr auch uns inspiriert, indem wir sehen, was auch Gott in eurer Mitte hier auch tut. Und das ist natürlich ganz, ganz Besonderes. Steht doch mal ganz kurz auf, noch einmal kurz, weil ich weiß, die Ohren halten nur so viel aus wie unser Hinterteil. Tja, das sind so ein paar Tricks, die man lernt unterwegs. Halleluja. So, Vater, wir wollen dir einfach danken heute an diesem Tag für dieses besondere Ereignis, Herr, dass diese Gemeinde 10 Jahre feiern darf, mit dir unterwegs zu sein, in dieser Stadt hier ein Licht zu sein, zusammen mit anderen, Herr. Und dass du auch an diesem heutigen Tag, Herr, in unser Herzen weiterhin sprichst, Herr, durch die Ermutigung von diesen Zeugnissen, von den wunderbaren Worten des Lobpreises, aber, Herr, auch von deinem Wort nun, Herr. Uns ermutigst, ermahnst, Herr, und stärkst. Und wir geben dir Lob und Dank dafür, Herr. Denn wir wollen nicht unser eigenes Werk bauen, wollen nicht etwas Eigenes tun, denn wir wissen, ohne Christus vermögen wir gar nichts. Aber mit dir, Herr, vermögen wir alles, Herr. Und wir geben dir Dank in Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte setzt euch. Ihr könnt mit mir mal aufschlagen zum Philipperbrief Kapitel 4. Philipperbrief Kapitel 4. Ich möchte mit euch einen Vers lesen, der einer von meinen ersten Versen gewesen ist, den ich auswendig konnte, als ich zum Glauben gekommen bin. Nicht, weil ich es eigentlich auswendig gelernt habe, sondern weil ich es so oft einfach gesagt habe, weil ich es gebraucht habe. Philipper 4, Vers 13, bekannter Vers. Wenn es bei dir noch nicht bekannt ist, dann hoffe ich, dass es ab heute bekannt wird. Wo Paulus spricht hier, Philippus 4, Vers 13, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, Christus Jesus. Das ist ein Wort, das Paulus bringt. Und ich glaube, Paulus redet immer nicht nur irgendwelche theologischen Dogmen, sondern er redet aus Erfahrung. Er redet aus dem Erlebten. Er redet aus seinem tiefsten Herzen heraus. Und ich möchte heute Nachmittag einfach mit ein paar Worten einfach euch ermutigen, den Weg, den ihr bisher gegangen seid, weiterzugehen. Und einfach zu wissen, dass in Christus Jesus vermögen wir alles. Ich habe meiner Botschaft folgenden Titel gegeben. Klar können wir. Ursprünglich wollte ich eigentlich sagen, yes, we can. Aber ich dachte, nein, 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 das machen wir nicht. Aber klar können wir. Und natürlich durch Christus. Und wenn wir hier noch einen Vers hier zurückgehen, oder zu Vers 12 hier. Paulus sagt nämlich Folgendes. Oder Vers 11, nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Und jetzt sagt er, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Paulus zeigt hier etwas auf. Man braucht, glaube ich, ein bisschen Zeit im Herrn, um das wirklich zu begreifen, weil man lernt, wie Pastor Manfred das vorhin auch gesagt hat, die Gemeinde hat in den letzten 10 Jahren Hochs und Tiefs erlebt. Und es braucht einen hingegebenen Charakter und Stärke, wo man einfach sagt, man geht weiter, egal was. Egal, ob es Höhen sind oder ob es auch Tiefen sind. Und Paulus erwähnt ja aus seinem Leben, und die ein bisschen gelesen haben in der Postgeschichte, wissen ja auch, dass Paulus ja seine Hochs und Tiefs auch erlebt hat. Ja? Und dass er gesagt hat, egal was die Umstände sind, sei es positive oder sei es auch negative, sei es Hungern, wie er hier sagt, oder sei es Überfluss, dass er nicht durch diese Dinge bewegt wurde, er wurde nur durch eines bewegt, egal in welchem Umstand dass er sich befindet, er vermag alles durch Christus Jesus. Nun, wenn wir vom Leiden oder von schwierigen Situationen reden, dann ist uns klar, dann brauchen wir Jesus. Aber wir müssen auch lernen, auch in Bereichen, wenn es uns natürlich auch gut geht und alles wunderbar läuft, dass wir da genauso Jesus brauchen. Jemand hat mal vor kurzem die Frage gestellt, wenn du jetzt morgen dein reicher Onkel aus Amerika, der nun dir schreibt, du erbst jetzt von mir, du kriegst jetzt $1 Million, von heute auf morgen bist du Millionär. Konto gut geschrieben. 1 Million, oder? Ja, nein, komm, machen wir gerade 10. Nein, ist auch nicht zu wenig heutzutage, wenn man denkt, was all die anderen Leute da immer verdienen, oder? Machen wir gerade 100, wir überholen die gerade mal. Hä? 100 Millionen. Wärst du am nächsten Sonntag immer noch im Ordnerdienst? Stell dir die Frage. Es geht nicht nur darum, eben wenn wir Not leiden und wir Mangel haben, dann oftmals natürlich gehen wir zu Jesus, ja? Aber auch in solchen Zeiten, wenn es uns gut geht und wenn alles bestens läuft und wir mehr als genug haben in allem. Paulus sagt hier, in allem, egal in welcher Situation er war, er ließ sich nicht beeindrucken von Umständen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von dem Löwen, König der Löwen, der durch den Dschungel ging, oder? Und der bei einem Affen vorbeiging und sagte, ich bin der König des Dschungels. Und der Affe, ja, das bist du. Und der Löwe ging dann und kam dann zu dem Giraffe und sagt, ich bin der König des Dschungels. Und der Giraffe verbeugte sich und sagt, ja, den bist du. Schließlich kam der Löwe zum Elefanten, sagte auch ihm, ich bin der König des Dschungels. Und der Elefant greift ihn mit seinem Rüssel und schlägt ihn links und rechts und links und rechts und wirft ihn 100 Meter weit. Und der Löwe, nachdem er da ein bisschen abgeschüttelt hat, steht auf und sagt, ja, du brauchst dich nicht so stark zu ärgern, nur weil du nicht die Antwort kennst. Was machen wir, wenn Umstände mit uns umgehen? Positive oder auch negative? Paulus kannte hier, so wie wir sehen, er kannte den Schlüssel dazu. Er war kein Achterbahn-Christ. Er diente Gott egal wo und egal was. Habt ihr hier gesehen, Vers 12, es heißt hier, in jedes und in alles bin ich eingeweiht. Das Wort dort eingeweiht ist ein griechisches Wort. Und das griechische Wort, Pastor Manfred weiß es, kommt ursprünglich von dem Wort Mysterion, ja. Also eingeweiht. Also du brauchst besondere Erkenntnis, um das zu wissen. Und Paulus hat das erfahren, dass es ihn nicht weder Überfluss noch Mangel. Weder auf noch runter, egal was es war, er erkannte, ich brauche Jesus in allem. Ich brauche Jesus, wenn ich Überfluss habe, dass ich nicht denke, ja, ich bin jetzt da reich und ich habe das all das Gute, weil ich natürlich so klug und so schlau bin und ich so gut gemacht habe. Oder wenn man Mangel hat, dass man irgendwie Gott die kalte Schulter zeigt und sagt, ja Herr, ich habe es besser verdient, jetzt musst du aber zeigen. Paulus hat hier einiges erkannt. Gehen wir zum 2. Timotheus Kapitel 4. Paulus schreibt hier an seinen Sohn im Glauben, der 2. Timotheusbrief, geschrieben in den letzten Zeit. Paulus war im Gefängnis und so macht er seine letzten Gedanken über sein Leben und denkt, was er wohl an seinen Sohn im Glauben auch alles schreiben möchte. Und er fasst hier einiges zusammen, hier mal in Vers 7. Er sagt hier, ich habe den guten Kampf gekämpft. 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet und ich habe den Glauben bewahrt. Deshalb, wie er hier sagt, fortan liegt für mich bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, denn der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Und nicht allein aber mir, sondern auch allen. Wer gehört zu den allen? Auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Oh, Jesus, Maranatha, komme bald. Amen. Er sagt hier drei Dinge. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Können wir den guten Kampf kämpfen? Ja, können wir. Deswegen mein Bild, ja. Ja, können wir. Immer wieder kannst du mal meinen Fisch zeigen da. Ja, können wir. In Christus Jesus natürlich. Den Kampf kämpfen. Es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf und es braucht Hingabe, dass man selbst dann, wenn nicht alles rund läuft, dass man beim Herrn bleibt. Wenn alles immer gut läuft und alles immer gut geht, nie irgendwas schief, nie irgendwas, ja, drängt sich hin, beim Herrn zu bleiben, ist dann einfach. Aber warum dienen wir dem Herrn? Das ist wichtig zu verstehen und zu wissen, eben auch als Gemeinde. Weil als Gemeinde, wie auch jede Familie, man macht verschiedene Situationen durch. Und ihr seid nach 10 Jahren seid ihr da. Einige sind natürlich, wie gesagt, nach Jericho gereist, und andere sind woanders hingegangen, wie auch immer. Aber ihr seid da und ihr seid mitgereist auf dieser Reise, wo manchmal Überfluss war, manchmal Mangel war, aber der Herr hat euch Kraft gegeben in all dem. Yes, we can. Oh, sorry. Klar, wir können. Klar, wir können. Wir können den guten Kampf kämpfen. Er sagt aber auch, wir können auch den Lauf vollenden. Den Lauf vollenden. Du hast einen Lauf vor dir. Jede Gemeinde hat einen Lauf vor sich. Einen bestimmten Lauf. Nichts ist schlimmer, als wenn man aufgibt. Was ist der Unterschied zwischen einem Gewinner und einem Verlierer? Das heißt, der Gewinner ist einfach der, der einmal mehr aufgestanden ist als der Verlierer. Das ist der, der einfach aufgibt. Den Lauf vollenden. Schaut mal ein paar Verse hoch und hier sehen wir ein paar Gedanken von Paulus, die er als Ratschläge gibt seinem Sohn im Glauben Timotheus. Ab Vers 5. Er sagt ihm hier Folgendes: Du aber sei nüchtern in allem. Sei nüchtern. Ja, Timotheus ein Problem mit dem Alkohol. Wenn ja, ist Paulus natürlich schuld. Er hat ihm gesagt, er soll Alkohol trinken, oder? Nein. Er redet hier nicht von alkoholischer Nüchternheit, oder? Er redet ja von nüchtern in dem Sinne, dass man nüchtern sieht die Realität, wie es wirklich ist. Weil wenn man besoffen ist, wenn man zu viel getrunken hat, dann ist alles verzerrt. Entweder sind die Probleme dann sind mega klein, deswegen trinken viele Leute dann, oder? Oder Ängste werden noch viel größer. Also man sieht alles verzerrt, man sieht verschwommen, man sieht die Dinge nicht mehr klar. Und er sagt zuerst zu Timotheus, sei nüchtern in allem. Und es ist wichtig für uns in der heutigen Zeit als Gläubigen, als Gemeinde, dass wir nüchtern sind und die Nöte der Welt sehen, wie sie wirklich sind. Es gibt einen tatsächlichen Himmel und es gibt eine tatsächliche Hölle. Ihr wisst ja auch vom Cornelius im Apostelgeschichte Kapitel 10. Er war ein gottesfürchtiger Mann. Hat viel Almosen gegeben. Viel Gutes getan. Aber ihr wisst ja auch, dass er eine Vision hatte und diese Vision sah ein Engel, der ihm sagte, geh, schick nach Joppe und hole Petrus. Der kommen wird und wird Worte zu dir reden, womit du und dein Haus gerettet werden. In anderen Worten, obwohl Cornelius ein guter Mensch war, ein gottesfürchtiger Mensch war, ein Hingegebener, viel Almosen gespendet den Juden, glaubt wohl an Gott Israels, dennoch musste er gerettet werden. Dennoch musste er gerettet werden. Und Petrus musste kommen. Und als Petrus das Evangelium predigt in seinem Haus, es heißt, er glaubte dann und der Heilige Geist fiel über sie alle. Und sie wurden gerettet. Nüchtern sein. Womit verbringen wir unsere Zeit? Es gibt Himmel und es gibt Hölle. Und wir müssen die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Verstehen, was es heißt, zu glauben und zu vertrauen, wie wir es auch heute Nachmittag bereits in einigen Zeugnissen hier gehört haben. Und dranbleiben. Auch dann, wenn es scheint, dass es noch nicht eintrifft. Geben wir dann auf? Dienen wir Gott nur deswegen, weil er uns immer das Zeltel gibt, wenn wir es wollen haben? Er will, dass es uns wohl geht. Aber er will vielmehr, dass wir mit ihm zusammenarbeiten und eine verlorene Welt, das Evangelium vom Jesus Christus bringen. Dass er starb, dass er gelitten ist. Und es ist ungerecht. Wir reden immer von Ungerechtigkeiten, was wir erfahren. Ja, das verstehen wir sehr gut. Ja, wenn etwas uns Unrecht gemacht wird. Aber das größte Unrecht, was es gibt, am Schluss wird das sein, dass Jesus Christus für Menschen am Kreuz starb, ihre Sünde getragen hat, ihr Leiden auf sich genommen hat und sie haben sein Sühnewerk nicht für sich in Anspruch genommen. Wie tragisch ist das? Und das ist unsere Aufgabe. Die gute Nachricht, dass Jesus rettet, dass er heilt, dass er befreit, dass er da ist. Und somit müssen wir lernen, uns zu lösen von unserem Fischkäfig, das ihr hier seht auf dem Bild. Klar können wir. Wir können entweder in unserem kleinen Fischkugel hier drin bleiben und meinen, oh, unsere Welt, unsere kleine, Oder wir können klar sehen, hey, es ist ein ganzer Ozean da draußen, wozu wir berufen sind. Deswegen habe ich dieses Bild ausgesucht. Klar können wir. Er muss bereit sein, seine Augen aufzutun und Dinge zu sehen. Ihr habt ja auch schon gehört in den Dokumentarfilmen oder vielleicht in Galileo oder sonst irgendwas von Tieren, die, wenn sie trainiert werden, dass ihr ganzes Verhalten sich einfach so anpasst. Zum Beispiel, es gibt Elefanten, die in Indien trainiert werden, indem man Jungtiere mit schweren Eisenketten an mächtige Bäume kettet. Nach und nach reduziert man die Stärke der Eisenketten. Schließlich lassen sich die Elefanten nun ausgewachsene große Tiere mit einem dünnen Seil an Äste anbinden, die nicht dicker als ein Weihnachtsbaum sind. Der Elefant ist nicht in der Lage zu entkommen, denn er hat eine Programmierung in seinem Geist, die ihn glauben macht, er sei in einem Gefängnis, respektive die Ketten seien unzerreißbar. So machen sie das. Wobei der Elefant, der könnte das natürlich ohne weiteres, aber er ist programmiert. Es gibt auch Experimente, die sie mit Fliegen gemacht haben, die man in einen Topf sperrt, von dem man nach einiger Zeit den Deckel entfernt. Die meisten Fliegen, ausgenommen einige Pioniere. Wer will ein Pionier sein? Die meisten Fliegen werden den Topf nicht verlassen können, auch wenn er nun offen ist. Denn infolge ihrer ursprünglichen Sinneserfahrung erwarben sie eine frühkindliche Sinneserfahrung, ja, demzufolge ihr Universum oben begrenzt ist. So wichtig, dass wir lernen, dass wir nicht uns eingrenzen lassen. Schließlich gibt es auch ein Aquarium. Ja, ich habe jetzt hier eins da. Gehen Sie zu einem Aquarium, reden Sie mit den Leuten, die mit Fischen experimentieren. Dann erfahren Sie, heißt es hier, dass die Fische manchmal voneinander getrennt werden, indem man Trennwände aus Glas in die großen Tanks einfügt. Nach einiger Zeit kann man die Trennwände entfernen. Die Fische schwimmen so weit, wie es die Trennwände erlaubten, aber nicht weiter. Denn in ihrem Verständnis befolgen sie eben diese Erfahrung, bis hierhin geht's und nicht weiter. Und es ist genau das, was die Welt mit ihrem Unglauben, mit ihrem Denken mit uns machen will. Und das ist, was das Erstaunliche ist an diesem Wort. Das ist das Erstaunliche an unserer Bibel, weil das sprengt. Das sprengt unser Denken von dieser Welt, von diesem Unglauben, was alles nicht möglich ist. Zu dem, wo Jesus sagt, alles ist möglich, dem, der glaubt. Die Frage ist, wollen wir und werden wir es glauben? Paulus sagt hier, sei nüchtern, sieh die Sache wirklich aus der wahrhaftigen Perspektive. Wer hat die richtige Perspektive? Nur Gott. Auch ein Atheist, der sagt, es gibt keinen Gott. Ja, das kann er natürlich nicht beweisen. Und indem, dass er sagt, dass es keinen Gott gibt, hat er damit gesagt, dass er eigentlich Gott ist, weil er eine solche Behauptung aufstellt. Er muss das oberste Wissen haben. Und somit hat er sich selber zu Gott erklärt, indem dass er behauptet, es gibt keinen Gott. Wie kannst du sowas behaupten? Wer hat dir das allwissende Denken gegeben? Sei nüchtern. Das zweite hier, was er hier sagt, sei nüchtern in allem, Vers 5. Es heißt, ertrage Leid. Ertrage Leid, das wollen wir nicht hören. Nehmen wir den Rotstift. Das wollen wir nicht hören heutzutage. Aber trage Leid, das sagt Paulus dem Timotheus, hör mal, und Paulus am Ende seines Lebens, und er gibt ihm hier Rat. Timotheus, sei nüchtern. Und nüchtern kannst du nur sein, wenn du dieses Wort mit zu all deinen Denken hinzufügst. Und das alles Mögliche von Gott hinzufügst, zu all dem, was in deinem Denken nicht möglich ist. Zweitens, wie er hier sagt, ertrage Leid. Wenn unser Christsein uns nichts kostet, ist es auch nichts wert. Zu jeder Gemeindearbeit. Ich wäre 10 Jahre hier nicht so weit gekommen, wenn nicht Leute hier geschwitzt hätten, gearbeitet hätten, ihre Zeit gegeben hätten, ihr Herz gegeben hätten, bereit waren, Herzblut hinzugeben. Und ich sage euch, es hört nicht auf. Es hört nicht auf und es darf nicht aufhören. Wir müssen bereit sein zu leiden, dass es nicht einmal ein Bequemlichkeitsevangelium ist. Halleluja, wir wollen natürlich alle Jubelrufe natürlich machen, jeden Sonntag und all das, aber wir wissen, es braucht Arbeit. Dienst, hat man uns auch in der Bibelschule gesagt, schreibt man W-O-R-K. Ich bin in Amerika zur Bibelschule gegangen, muss es übersetzen. Work, Arbeit heißt das. Stimmt's? Wir waren in derselben Bibelschule. Halleluja, Arbeit. Das sagt Paulus. Ertrage Leid. Leute werden auch nicht immer alles mögen, was du tust. Werden manchmal vielleicht auch dich nicht mögen. Autsch, wie wagst du das? Ich bin doch ein netter Mensch. Nun, wenn wir erkennen, sie lehnen nicht uns ab, sondern sie lehnen oftmals eben vor allem die Botschaft ab. Das, was wir repräsentieren. Weil es sie vor einer Wahl stellt. Was machen sie mit dem? Was machen sie mit Jesus? Ertrage Leid. Drittens, er sagt, tue das Werk des Evangelisten. Halleluja, das ist auch mir neu aufgegangen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin Pastor. Seit 25 Jahren. Das ist mir neu, einfach neu, frisch. Halleluja. Sei nicht froh mit mir, dass der Pastor endlich auch mal etwas wieder mal checkt, oder? Tu das Werk eines Evangelisten. Das ist unsere Aufgabe. Und auf jedem möglichen Weg. Und oftmals habe ich auch gedacht, ja, die Schweizer, die wollen nicht hören und so weiter. Und man versucht es eben mit dem Beziehungsevangelium, das ist gut und hat seinen Platz. Aber wie wir das vorhin gehört haben von unserer Schwester hier. Meine Güte, irgendwann mal müssen wir einfach mal rangehen. Oder bin ich auch mit dieser jungen Dame von Deutschland und hat auch uns geholfen, in der Gemeinde auf die Straße zu gehen. Ich bin schon lange nicht mehr auf die Straße gegangen. Im eigentlichen Sinne. Habe ich früher auch gemacht, aber da war so wenig Frucht, oder? Da sagte ich, ich lasse das lieber. Und so bin ich auch mit auf die Straße gegangen. Haben mir gesagt, also heute Nachmittag spreche ich da 5 Leute an. Und die Zeit war abgelaufen, ich habe erst 4 angesprochen. Ich sagte, Herr, das kann doch nicht sein. Und so, da ging ich einfach auf noch einen letzten zu und sprach auch den an, auf den Glauben, habe auch den Zettel genommen. Habe auch den Zettel genommen. Meine Güte. Ich bin nicht zu stolz. Habe angefangen, ihm zu sagen, hat Ihnen schon jemand gesagt, dass Gott Sie liebt und einen wunderbaren Plan für Ihr Leben hat? Und hat eine Zeit lang zugehört, und als ich sagte, ja, ich möchte Ihnen kurz vorlesen, was in der Bibel steht, sagte, ich will nicht hören. Ja, schon wieder. 5 Leute angesprochen, niemand wollte mit mir beten. Als ich ein bisschen traurig wegging, plötzlich riefen mir 2 zu, die in der Ecke standen, hörten, was ich mit dem Mann sprach, und sagten, wir wollen aber hören, was in der Bibel steht. Oh Herr, du bist gnädig, dass der Pastor auch heute mit 2 beten kann. Da ging ich zu denen hin und die haben mit mir das Übergabegebet gesprochen und hatten so viel Freude dran und noch mehr Freude hatte ich. Diese Woche am Dienstag hatten wir den AHV-Revisor bei uns im Büro. Alle 5 Jahre ungefähr kommt er vorbei, prüft der AHV, ob wir alles richtig machen oder nicht. Ne? Da kam er da und hat da gearbeitet 2 Stunden lang. Schließlich rief er mich zu sich, um einiges anzuschauen, zu erklären. Es war alles gut. Er war sehr erfreut über alles. Hat mir ein paar Sachen gezeigt. Ja, da mit den Spenden und dies und das. Und da sind wir kurz darauf sprechen gekommen. Wir sind eine freikirchliche Gemeinde. Er sagte, er sei katholisch. Und dann wusste ich die ganze Zeit, oh Herr, oh Herr, oh Herr. Und ich hatte den Zettel nicht gerade vor mir. Ich bin auch nicht gebunden unbedingt an dem, oder? Und so fing ich an, habe gesagt, wissen Sie, und ich dachte, AHV-Revisor, wenn er jetzt verärgert wird, das könnte ganz schlecht für mich ausgehen. Und ich sagte, was ist mir wichtiger? Und ich dachte die ganze Zeit so ein bisschen darüber nach, oder? Dieser Mann, ich weiß nicht, ob er den Herrn kennt oder nicht. Jetzt ist eine Gelegenheit. Und so habe ich mit ihm gesprochen, habe gesagt, wissen Sie, dass Gott einen Plan für Ihr Leben hat und dass er Sie liebt? Und er sagte, ja, und ist katholisch erzogen worden, dies und das. Und sind ein bisschen haben über einiges gesprochen und fragte schließlich, ja, ich möchte gerne für Sie beten. Und fing an, das Gebet für ihn zu beten. Und sagte, wenn Sie wollen, dieses Gnadengeschenk für sich annehmen, dann beten Sie mir dies laut und hörbar nach. Und ich fing an zu beten. Und er betete mir nach, der AHV-Revisor gerade in meinem Büro. Und am Schluss sagte ich dann hier, als Botschafter des Evangeliums Jesu Christus, sage ich Ihnen, dass Ihnen heute Ihre Sünden vergeben sind. Dass Sie immer daran denken sollen, auf Gott zuzugehen und nicht von ihm weg. Und er leuchtete so auf. Wow, ich brauche nicht einen Priester, der das für mich tut. Ich sagte, nein. Sie sind jetzt angenommen bei Jesus Christus, weil Sie ihn angenommen haben. Der ist so glücklich aus dem Büro rausgegangen. Der hat gefragt, haben Sie eine Website? Und ich holte den Skript, also ich holte den Leitfaden, gab es ihm dann auch mit nach Hause. Paulus sagte Timotheus, tu das Werk eines Evangelisten. Ich glaube, wir sind schon immer in einer Zeit gewesen. Vielleicht bin ich auch erst gerade aufgewacht. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Aber Halleluja, es stimmt, was Jesus sagt. Die Ernte ist reif und weiß zur Ernte. Und wir sind erstaunt, auch in den letzten Wochen, als eine unserer Jugendleiterinnen mit auf die Straße ging und sie sind an einem Schulhaus vorbeigekommen, wo die Schüler gerade rauskamen, ungefähr 13-jährige Schülerinnen, und haben angefangen, auch denen das Wort zu lesen. Und einige haben gespottet und so, aber eine hat das mitgebetet. Und sie hat gesagt, wow, was ist das, was gerade passiert ist, als ich diesen Namen Jesus gesagt habe? Wow, was ist das? Und die andere sagt, das ist der Heilige Geist. Und sie rief plötzlich, hey, komm doch mal an, dass wir auch beten. Und sie holte 12, 13 andere Schülerinnen, die auch mitgebetet haben. Halleluja. Die Ernte ist reif. Halleluja. Tue das Werk eines Evangelisten. Und viertens sagte hier, vollbringe deinen Dienst. Vollbringe deinen Dienst. Das liegt an uns, unseren Dienst zu vollenden, zu Ende zu bringen und zu tun. Nun, was sagt Paulus hier? Noch einmal in 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Wir haben einen Lauf, nüchtern zu sein, einen Lauf, Leid zu ertragen, das Werk des Evangelisten zu tun, aber auch unseren Dienst zu vollbringen. Und das Letzte, was er sagt, ich habe den Glauben bewahrt. Den Glauben an Gottes Wort, sei es in einfachen oder auch in schwierigen Zeiten. Geben wir mir zu Markus Kapitel 9. Gott will Großes tun durch jeden Einzelnen von uns. Und wenn wir Gott erlauben, unsere Gedanken einfach, unsere Begrenzungen zu sprengen, ich muss sagen, ich habe wirklich einen Paradigmawechsel mitgemacht, als ich gesehen habe, wie viele Menschen doch offen sind, mit dir zu beten, mitten auf der Straße, mitten im Büro und so dankbar sind danach. Hab mich blenden lassen von den Medien, die immer wieder sagen, niemand interessiert, niemand will das. Aber wenn du weißt, die Leute anzupacken und dorthin zu führen, Halleluja, meine Güte, was Gott dann tun kann. Von etlichen haben wir auch Adressen, auch Telefonnummern. Nicht von allen, aber da muss man vertrauen, dass auch Jesus Christus auch weiterfährt mit dem. Wenn ein Mensch Jesus Christus als Herrn bekennt, da öffnest du dein Herz. Da fängt er an, etwas zu wirken und zu geschehen. Auch Jesus konnte nicht bei allen Nacharbeit leisten. Bei all denen, die zu ihm gekommen sind. Aber Gott weiß es und Gott tut's. Markus Kapitel 9. Ich möchte euch hier diesem letzten Teil den Glauben bewahren, möchte ich euch noch hier einen Gedanken weitergeben. Aus der Geschichte hier von der Heilung des Faulsüchtigen. Es heißt hier ab Vers 14. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr. Und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortet ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat, und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden, und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht, ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Diese Geschichte hier sehen wir ein eigentliches Problem, womit wir alle, sowie auch die Jünger hier, ständig konfrontiert sind. Als Jesus dazu kommt, sind sie im Streit mit den Schriftgelehrten. Und wir wissen, hier ist ein Sohn, der hat epileptische Anfälle. Die Jünger haben versucht, den Sohn freizusetzen, zu heilen. Und sie vermochten es nicht. Das heißt, sie konnten es nicht. In anderen Worten, sie haben alles probiert. Zuerst ist der Petrus gekommen und hat versucht, oder? Und dann hat er gesagt, gang auf die Seite, da kommt der Johannes und sagt, ja, ich salbe mit Öl, das wird jetzt vielleicht funktionieren. Ist auch nicht gegangen, dann kommt der Philippus und sagt, gang auf die Seite, ich lege die Hände auf. Der nächste kommt, oder? Der Thomas sagt, ich probiere schon gar nicht erst. Wie auch immer, haben alles probiert, ja. Und es ist ja nicht, dass sie nicht schon viele andere geheilt hätten, gedient hätten, im Namen und in der Kraft, Vollmacht von Jesus Christus. Aber hier hat es einfach nicht geklappt. Und was geschieht dann? Haben sie angefangen zu streiten mit den Schriftgelehrten. Entschuldigung zu finden. Ja, warum nicht und dies und das und jenes. Man versucht immer Gründe zu finden. Und als Jesus dazu kommt, oder, und er herausfindet, um was das es hier geht, wiederum, wo da man sich einsperrt in diesem Glasgefäß und herausfindet, wir merken hier, dass ihn das ein wenig stört. Er ist ein bisschen verärgert. Ich höre das so ein bisschen raus. Als er hier sagt, oh ihr ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen, bringt ihn zu mir. Er hat sofort gesagt, bringt ihn zu mir, ja. Und ich gesagt, oh, ja, ihr habt es nicht so gut gemacht, ja, ich tue mal schauen. Kein Problem, kein Problem. Jesus war nicht eingesperrt. Aber er sagt, ungläubiges Geschlecht, ich finde es interessant hier, dass er nicht gesagt hat, oh, ihr ungläubige Jünger. Er hat nicht gesagt, oh, du ungläubiger Vater. Er hat die Wirksamkeit des Unglaubens, die Eingrenzung, dass dieser Junge nicht geheilt wurde, daran gesetzt, dass wir in einer gefallenen Welt leben, wo wir ständig bombardiert sind und sagt, es ist nicht möglich. Lesen wir weiter, was da geschah. In dem Moment, als er sagte, bringt ihn zu mir, und sie brachten ihn zu ihm, und als der Geist ihn sah, zehrte ihn sogleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er sagte, von Kindheit an, und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, also in anderen Worten, wenn ich was kann, dem Glaubenden ist alles möglich. In anderen Worten hat er gleich hier gesagt, das Problem ist Unglaube. Und ich weiß, wir alle werden ein bisschen nervös. Oder? Unglaube, muss mehr glauben. Wir schauen es gleich an hier. Es braucht nicht viel mehr, als einfach aus der Schüssel rauszuschwimmen. Aber Jesus hier sagt nicht, einfach ihr Jünger, ihr habt zu wenig Glauben, das ist das Problem. Er sagt, er weiß einfach, wir sind in einer Welt, und das ist die große Herausforderung, die wir alle haben, als Einzelne, aber auch als Gemeinden. Dass wir einander anspornen, für noch größeres Glauben, für noch mehr zu glauben. Zu glauben, dass Menschen das Evangelium hören wollen. Zu glauben, dass wenn wir mit Menschen beten, dass der Heilige Geist dort wirkt. Zu glauben dann, dass wenn wir für Menschen beten für Heil, dass sie gesund werden. Zu glauben, das, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Dass wir rausschwimmen aus dieser Begrenzung und nicht wie einen Elefanten einfach an einem kleinen Stecken, ja, einfach bleiben, weil früher ging es einfach nicht. Er sagt, wenn du etwas kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Glauben wir das? Glauben wir das? Ich frage, glauben wir das? Wir möchten es gerne glauben. Ich würde sagen, klar können wir. Klar können wir. Lesen wir hier weiter. Dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, das ist ein schlauer Vater gewesen, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Wir werden diesen Kampf haben. Wir haben es gehört in den Zeugnissen hier. Wir haben gehört vom Glauben für das ungeborene Kind, dass es gesund ist, aber im Gleichen haben wir auch gehört und gespürt, dieser Unglaube, der auch da ist, der Zweifel, der im Kopf da ist und wirkt. Und dass wir uns einfach entscheiden, Schritte Richtung des Glaubens zu gehen weiterhin. Festzuhalten. Und da braucht man einander. Deswegen braucht man Gemeinde. Man braucht einander. Einander zu stützen und zu helfen. Und auch wenn man glaubt und es nicht einen Schritt vorwärts gegangen ist, sondern vielleicht sogar einen Schritt rückwärts, dass man trotzdem glaubt, trotzdem dabei bleibt und nicht aufgibt. Wenn es dann immer noch nicht geklappt hat, dass wir nicht aufgeben. Dienen wir Gott nur deswegen für das, was wir von ihm nur immer kriegen können? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wir müssen uns stellen, die Frage. Dienen wir Gott noch, wenn wir 100 Millionen plötzlich auf dem Konto haben? Oder eröffnen wir einen neuen Dienst auf Hawaii? Was machen wir mit dem? Und wir lachen darüber. Aber ich kenne Leute, die vorher nicht hatten und sagten, wenn ich mal was kriege, oh, dann werde ich dem Herrn das geben, dann werde ich dem Herrn das geben. Und die dann was gekriegt haben, viel, siehst du nachher nicht mehr in der Gemeinde. Sie haben ihre Yacht, sie haben ihr Ferrari, sie sind in Monte Carlo bei der Hochzeit. Christen, Gläubige. Wie viel ist unser Christsein wert? Es geht hier um Echtheit. Es geht darum, sind wir nüchtern? Erkennen wir wirklich die Stunde, in die wir leben, um was das es geht? Jesus sagt hier, als der Vater sagt, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Er war ehrlich. Das war kein Problem. Und Jesus heißt hier, als aber Jesus sah, dass die Volksmenge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stumm und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus, fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zehrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Jetzt Markus gibt uns folgende Antwort, er lässt aber etwas aus, dass wir Matthäus kurz schauen. Er sagt hier, und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Gehen wir hier noch zum Schluss zu Matthäus im Kapitel 17. Matthäus Kapitel 17, wir haben hier dieselbe Geschichte, aber Matthäus fügt noch etwas hinzu. In Vers 19, da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens oder Unglaubens. Das, was er sagt, das war das Problem. Aber jetzt, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie einen Berg, so werdet ihr zu diesem Senfkorn sagen. Er hat ihr gesagt, das Problem war wegen eures Unglaubens. Aber damit man ja nicht meint, dass der Unglaube wirklich das allergrößte Problem sei, musst du weiterlesen. Er sagt, ihr braucht nur Glauben wie ein Senfkorn. Wie groß ist der? Der ist ganz klein. Er hat nicht gesagt wie ein Elefant. Ihr habt einfach keinen Glauben wie ein Elefant, da braucht es einen Elefantenglauben dazu. So wie ein Senfkorn. Also das Problem war nicht das, das Problem war, wir machen das immer so schwer, oder? Der Glaube, dass so schwierig ist. Es ist einfach, irgendwann haben sie gesagt, es geht nicht. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Und fingen an, dann Entschuldigung zu finden mit den Schriftgelehrten, warum und wie und was, und stritten darum. Aber dass es doch geht, sehen wir, als Jesus kam. Und was ist es? Er sagte, dieses ungläubige Geschlecht, er hat nicht den Finger einfach gezeigt auf die Jünger. Die Jünger haben gefragt am Schluss, warum konnten wir es nicht, hat er es ihnen klar und deutlich gesagt, wegen eures Unglaubens. Aber das ist nicht eigentlich das Problem. Denn wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich und wirf dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Diese Art, wie er hier sagt, fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Was ist Gebet und Fasten? Gebet heißt einfach, dass man sich Gottes Bewusstsein pflegt. Gebet ist nicht einfach nur das, was man im Kämmerlein tut, das gehört sicher dazu. Gebet ist das, was man Tag für Tag lebt. Jemand hat mal den bekannten Evangelisten Smith Wigglesworth gefragt wegen seinem Gebetsleben, ja, wie viel das er betet. Und er hat gesagt, ich bete nie länger als 5 Minuten. Wow. Hat aber gesagt, ich gehe nie 5 Minuten ohne zu beten. In anderen Worten hat er ständig in dem Bewusstsein, dass Gott da ist, dass das Wort wirksam ist. Gott steht zu seinem Wort, egal wo, egal wann, es war ihm real. Halleluja. Lass uns reinbeißen und festhalten und nicht aufgeben, nicht loslassen. Gott hat einen Plan für euch hier als Gemeinde. Und es braucht jeden Einzelnen, der bereit ist, to think out of the box, ja. Aus diesem Denken herauszudenken, seinen Lauf zu vollenden, Halleluja. Den Dienst vollenden, denn das Werk eines Evangelisten tun, du kannst es.
Du kannst so viel weit mehr, als was du jemals denken oder erträumen kannst, durch Christus Jesus. Das ist, was Paulus sagt in Philipper 4, Vers 13. Egal, wie es ausschaut von außen, manchmal gut, manchmal schlecht, spielt keine Rolle. Ich vermag alles durch Christus Jesus, der mich stärkt. Und streckte sich immer weiter danach aus. Halleluja. Die nächsten 10 Jahre stärker und mächtiger, Halleluja, als je zuvor. Durch jeden Einzelnen von euch. Lasst euch nicht runterdrücken vom Teufel, der dir sagt, du hast zu wenig Glauben. Nein. Wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn. Das ist nicht das Problem. Wir lassen uns vom Feind oftmals begrenzen. Anstatt zu sehen, es gibt einen ganzen Ozean da draußen. Wir müssen aus unserer Bequemlichkeitszone manchmal raus. Das empfindet man vielleicht manchmal als Druck. Aber weißt du was? Es gibt auch gesunden Druck. Manche Christen haben Probleme heutzutage. Das ist Druck. Aber du weißt ganz genau, dass du Etliches niemals erreicht hättest in deinem Leben, wenn du nicht jemanden gehabt hast, der dir ein bisschen einen Push gegeben hat. Ich sage, komm jetzt mal für, gib mir jetzt endlich mal das Zeugnis. Und schon beim zweiten Satz war der Mund total ausgetrocknet. Ich konnte es gar nicht mehr sagen. Aber du weißt, du hast was getan für den Herrn. Die Leute sind gekommen und gesagt, wow, das hat mich ermutigt. Halleluja. Wir brauchen einander zu ermutigen zu guten Werken. Nüchtern sein. Wir haben eine ganze Welt, die Jesus braucht. Und du bist die Antwort. Der Engel konnte nicht zu Cornelius predigen. Er musste Petrus holen. Nicht die Engel werden unsere Arbeit tun. Gott hat niemand anders als jeden Einzelnen von uns. Jeder Einzelne von uns. Und er kann durch dich wirken, genauso wie er gewirkt hat durch Petrus und Paulus und all die anderen. Er will seine Liebe der Welt zeigen durch euch und durch diese Gemeinde. Halleluja. Lass uns aufstehen miteinander. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Father. Halleluja. Neue Höhen, Herr. Oh, danke, Herr. Diese Gemeinde hast du hervorgerufen, Herr. Und auch wie wir heute hier auch mehrere Pastoren auch sind, Herr, mögen sie wissen, dass sie nicht alleine sind, Herr, sondern dass sie eingebunden sind im Leibe Christi. Dass diese Gemeinde weiß, sie wird getragen und gestärkt durch andere Gemeinden, die hier vertreten sind, aber auch viel mehr, die auch nicht hier sein konnten heute. Halleluja, Jesus. Ich bin einfach auf dem Herzen für Pastor Manfred und Katharina zu beten. Kommt einfach hier nach vorne und ich möchte auch die Pastoren bitten, einfach zu kommen, dass wir gemeinsam einfach um sie herum stehen und für sie beten. Würdet ihr kommen, die Pastoren? Halleluja. Glory to God. Wir alle wissen selber einfach, wie nötig es wir es haben, einfach geistlich getragen zu werden. Halleluja, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Und die Gemeinde bitte ich einfach, eure Hände auszustrecken zu euren Pastoren oder zu Manfred und Katharine hier. Pastor Robert.
Danke, Vater. Halleluja. Herr, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, Herr, für diese Stunde, Herr, jetzt für auch dieses Jubiläum heute. Vater, danke, Herr, dass du diese Gemeinde ins Leben gerufen hast, Herr, dass du das gute Werk angefangen hast, Herr, und dass du verheißest, dass du dieses Werk auch vollenden wirst, Herr. Wir danken dir für diese Salbung, für diese Fähigkeit in dieser Gemeinde, Herr. Wir danken dir für Pastor Manfred, für für Pastorin Katharina. Wir danken dir, Vater, dass, Herr, sie Land einnehmen werden. Ich habe einfach in meinem Herzen, ihr habt das Land, ihr seid am Land einnehmen. Und der Segen, ihr habt Grund gelegt, dass der Segen sich entfalten kann, hier in dieser Stadt, hier in diesem Land, über die Landesgrenzen hinaus, ja, in Europa, bis in diesen europäischen Kontinent und auf der ganzen Welt soll euer Glaube bekannt werden. Oh, ich danke dir für den Geist des Glaubens, der in ihnen wirksam ist, Vater. Wir danken dir für das gute Wort Gottes, Vater, dass es die Vision ist, Herr, von Pastor Manfred, Pastorin Katharina und auch von dieser Leiterschaft, von dieser Gemeinde, Herr, weiter das gute Wort zu säen. Jawohl, Herr, so wie es dein Wort sagt, ihr werdet säen und gleichzeitig ernten. Säen und ernten gleichzeitig, säen und ernten gleichzeitig. Ja, und es wird zunehmen. Und das, was ihr träumt, tief in eurem Herzen, weil ihr den Boden gelegt habt, weil ihr treu gewesen seid, weil ihr an der Verheißung euch, weil ihr am Herrn euch geklammert habt und sein Wort ernst genommen habt und seine Verheißungen ernst genommen habt, wird er das tun können. Den Bund in Existenz bringen. Ja, was ihr geträumt habt, das werdet ihr sehen. Und es werden Menschen sein, Menschen kommen von nah und fern und werden sich in diese Gemeinde einbinden lassen. Und das Werk des Dienstes wird getan werden. Halleluja. Glory to God. Und es wird eine neue Freiheit sein, auch Pastor Manfred, für dich wirksam zu sein. Wirksam zu sein in deiner Bestimmung, in eurer Bestimmung und in eurer Berufung. Und die Gemeinde wird sich freuen. Halleluja. Oh, und Lobgesang wird erschallen. Heraus aus diesem Ort. Halleluja. Heraus aus dieser Gemeinde. Oh, und du wirst gute Mitarbeiter, treue und loyale Mitarbeiter in deinem Dienst haben. Dass du sagst, wow, wow, es sind die Treuen, aber es ist das Werk des Herrn in ihren Herzen. Halleluja. Das Werk des Herrn. Wow. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja. Und gerade dann, wenn manchmal die Anfechtung am größten ist, Pastor Manfred und Katharina, gerade dann, wenn es Stimmung ist, so wie aufzugeben, dann wird etwas Neues in euch gelegt. Und ihr werdet einfach Land einnehmen und einnehmen und einnehmen. Und einnehmen und der Herr wird geehrt sein, so wie bei Abraham. So werdet ihr wie Abraham Gott die Ehre geben. Halleluja. Einfach dem Herrn die Ehre geben. Für das, was er tut, getan hat und tun wird. Halleluja. Und er wird euch einen Namen machen zu seiner Ehre. Zu seiner Ehre. Zu seiner Ehre. Zu seiner Ehre. Halleluja. So wie er Abraham einen Namen gemacht hat. Halleluja. Danke, Vater. Oh, danke. Wir danken auch für die Mitarbeiter. Halleluja. Ihr habt Perlen hier. Halleluja. Und ihr werdet sehen, was da alles Wunderbares rauskommt in eurer Leidenschaft und Mitarbeiterschaft. Halleluja. Glory to God.
Glory to God. Glory to God. Hat sonst jemand von euch etwas auf dem Herzen, gerade zu beten oder zu sagen?
Vater, wir danken dir für das Geburtstagskind. Danke dir einfach für deine Treue über ihn, über deine gute Führung. Und ich danke dir damit, dass Geburtstagskind auch in unserer Mitte haben, in Schaffhausen. Und ich segne euch, Manfred und Katharina, als Ehepaar. Ich finde es gewaltig, eure Ergänzung, euer Miteinander. Und da soll einfach noch mehr freigesetzt werden. Es soll weitergehen. Und ich segne auch euch als Gemeinde, dass ihr dürft dem, was Gott euch gegeben hat, dieser Stadt, dieser Region dienen. Ich danke dir, dass wir euch dürfen kennen, dass wir da dürfen sein. Und ich sage, von da aus soll Kraft gehen, Heilung, Heiligung, Ermutigung, Zuversicht, raus in die Stadt. Und ich segne euch auch, dass ihr einfach dürft euren Platz auch einfach einnehmen, im Lieb da. Vater, dein Wille soll geschehen und wir wollen miteinander erleben, wie dein Reich zunimmt an Kraft, an Schönheit, an Macht. dass deine Brut gestaltet wird. Und danke einfach für die Gabe, die du uns geschenkt hast, durch das biblische Glaubenszentrum da. Amen.
Halleluja. Und Vater, wir danken dir, dass du, genauso wie du Paulus in Philippi ans Wasser geführt hast, dass auch diese Gemeinde am Wasser, nicht nur bildlich, natürlich gesprochen am Wasser ist, sondern auch an deinem Fluss steht. Und Vater, so wie der Lydia das Herzen geöffnet wurde, so hast du auch hier in dieser Stadt Menschen, die bereit sind, denen ihre Herzen geöffnet sind. Genau. Geöffnet sind für das Evangelium, geöffnet sind für das Wirken des Herrn, geöffnet sind für die Kraft Gottes, die in und durch sie fließt. Und Vater, wir danken dir, dass das biblische Glaubenszentrum ein Teil davon ist, dass sie gesetzt sind an diesem Fluss, dass sie gesetzt sind am Fluss Gottes, an den Strömen Gottes zu sein. Und Vater, wie auch im natürlichen Schaffhausen wie ein Brückenkopf aussieht, so empfinde ich auch einfach im Geist, dass ihr auch geistlich gesehen eine Brückenkopffunktion habt und dass euer Dienst hinausgeht, wie es bereits schon durch Pastor Robert gesagt wurde, hinausgeht nicht nur in die Schweiz, aber hinausgeht in die deutschsprachige Region, hinausgeht in Europa und dass es jetzt bereits schon am Wirken ist. Und dass ihr nicht klein träumen sollt, sondern dass eure Träume groß sein sollen. Dass eure Träume groß sein sollen. Denn der Ozean hat keine Begrenzung. Er hat keine Begrenzung. Und so was immer euer Traum ist, meine Begrenzung oder die Begrenzung, die ihr hinsetzt, da werde ich auch stehen. Da werde ich auch mit euch sein. Und mein Wort und meine Zuversicht und meine Kraft wird mit euch sein. In Jesu Namen.
Halleluja, praise the Lord. Preis dem Herrn. Zusammen sind wir stark. Halleluja. Eine kann 1000 die Flucht schlagen, zwei schon 10.000. Das ist, was Gemeinde ist. Jesus hat niemals Menschen berufen, ein Einzelgängertum zu führen. Man braucht einander. In guten, aber auch in schwierigen Zeiten. Halleluja. Praise the Lord. Das ist eine Ehre für uns. Ein Teil von eurem Dienst, eurer Gemeinde auch zu sein. Ganz herzlichen Dank an den Pastoren.